Eric Kandel habe ich Ihnen eben schon vorgestellt. Bitte begrüßen Sie jetzt Marianne Leutzinger-Bohleber, Professorin für Psychoanalyse an der Universität Kassel und geschäftsführende Direktorin des Sigmund Freud Instituts in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen. Und Wolf Singer, Neurophysiologe, Direktor der Abteilung für Neurophysiologie am Max-Planck-Institut für Hirnforschung hier in Frankfurt am Main, wo zusammen übrigens mit Walter Greiner und Horst Stöcker 2004 das Frankfurter Institute for Advanced Studies, kurz FIAS, gründete. Herr Kandel, lassen Sie uns nochmal da anfangen, wo wir eben gerade aufgehört hatten, nämlich dem Thema, warum hat sich Freud von den neuroanatomischen Studien abgewendet? Was war sein Problem eigentlich?
I think you described it pretty well in the film.
Sie haben das im Beitrag eigentlich sehr zutreffend beschrieben. Bestimmte Aspekte der Gehirnfunktion und Anatomie hatte er sehr gut im Griff, Freud. Nur irgendwann war er ein bisschen durcheinander, was Aphasien und andere Dinge anging. Er hat erkannt, dass die Probleme, mit denen er zu tun hatte, viel zu kompliziert waren, um sie in Kategorien von Gehirnfunktion zu erklären. Heute sind wir viel weiter. Wir haben zwar immer noch nicht das komplette Verständnis, aber wir wissen, welche Schritte wir in den nächsten 100 Jahren gehen müssen. Er hatte völlig recht, als er versuchte, eine realistische, abstrakte Theorie zu entwickeln, unabhängig von konkreten Vorstellungen, wie das sitzt im Temporallappen und das sitzt im Stirnlappen. Das wäre reinste Spekulation gewesen. Er hat gute klinische Beobachtungstools entwickelt und hat gesagt, wir versuchen, die einzusetzen, um diese verschiedenen Konzepte miteinander zu korrelieren, wie der Geist funktioniert, das Gehirn. Er hat sich abgewendet, weil er erkannte, das Feld ist nicht bestellt, es ist nicht reif und entwickelt. Und er hat erwartet, dass wir heute hier in Frankfurt sitzen würden und diese Fragen stellen würden. Das war ihm völlig klar. Vielleicht hat er nicht an Frankfurt gedacht, aber irgendwo in Europa.
Wolf Singer würde das wahrscheinlich begrüßen. Wolf Singer, wir sind ja völlig weg von Lokalisationstheorien, also so, wie man sich das am Anfang mal vorgestellt hat und auch möglicherweise eben falsch vorgestellt hat. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, was ihr da macht mit der Gehirnforschung, mit den ganzen Bildern, die uns zeigen, welche Teile aktiv sind, das ist im Grunde genommen so was Ähnliches wie eine Lokalisationstheorie. Also eigentlich seid ihr gar nicht so weit weg davon, von dem, was Freud macht. Ist das so?
Naja, die Konzepte haben sich ja über die letzten Dekaden radikal geändert. Ursprünglich war die Hirnforschung dominiert von behavioristischen Theorien. Man sah das Gehirn als Reizreaktionsmaschine, das im Wesentlichen passiv wartet, bis es von außen erregt wird. Und dann hat man sich vorgestellt, dass von den Sinnesorganen ausgehend ein Strom von Erregung durch das Gehirn gefiltert wird und auf diese Weise zwischendurch Wahrnehmungen und Emotionen erzeugt und dann auf der motorischen Seite wieder nach außen gegeben wird. Das Konzept hat sich natürlich auch vorstellen müssen, dass es irgendwo eine pyramidale Struktur gibt, einen Flaschenhals, wo alles zusammenkommt und dann schließlich dort an dem Ort die Interpretationen möglich sind, die Entscheidungen fallen, dass ich sich manifestieren könnte. Das glaubt inzwischen keiner mehr. Es ist dann nochmal eine Renaissance dieser Auffassung etwas verstärkt worden durch die bildgebenden Verfahren, weil wir am Anfang glücklich waren, überhaupt etwas zu sehen. Und man hat dann versucht, für ganz bestimmte Funktionen, ganz bestimmte Areale zuständig zu erklären. Das ist auch sehr erfolgreich gelungen, trifft auch zu. Es gibt Bereiche im Gehirn, die sich mit dem Sehen befassen, andere mit dem Hören, andere, die das Management der Gefühle machen. Aber es zeigt sich jetzt immer mehr, dass es sich um Netzwerke handelt. Die vernetzte Struktur ist das Substrat für bestimmte Leistungen, ob das nun Entscheidungen sind, Wahrnehmungen oder motorische Aktionen. Und wir sehen jetzt das Gehirn sehr viel mehr als ein selbstaktives, nichtlineares, sehr komplexes System, das von sich aus agiert, das die Initiative hat, das über enorm viel Wissen verfügt. Wissen, das es über die Evolution erworben hat, das in den Genen schlummert und jedes Mal exprimiert wird, wenn ein Gehirn auf die Welt kommt und Struktur bildet. Wissen, das durch Lernen vervollständigt wird. Und dieses Wissen wird angewandt, um die Sinnessignale zu sortieren. Wir haben also die Welt auf den Kopf gestellt. Das Gehirn hat die Initiative.
Wenn Sie das hören, dass das Gehirn viel weiß, das Gehirn, das sich im Laufe der Evolution entwickelt hat. Sie haben ja nicht Gehirne auf der Couch liegen, sondern Sie haben Patienten auf der Couch liegen. Das macht einen Unterschied, vermute ich.
Ja, und darüber wurden auch viele Diskurse geführt, die wir jetzt nicht nochmal aufräumen können, dass es ja nicht so ganz unkompliziert ist, so einen interdisziplinären Dialog, Sie haben es erwähnt. Aber was für uns Psychoanalytiker eben sehr faszinierend sind, sind diese neuen Vorstellungen von Gehirn, also als dynamische Systeme, die ständig interagieren mit der Umwelt. Und da wird das für uns Psychoanalytiker sehr viel interessanter, weil die Konzepte, die Freud entwickelt hat und nach ihm viele Generationen von Analytikern, die wurden ja als psychodynamische Theorien im Gegensatz zum Beispiel zu den behavioralen Modellen gekennzeichnet. Und die haben ständig betont, dass sich der Mensch eben in einer Entwicklung befindet von Anfang an, von der Schwangerschaft an. Eigentlich, da wurde die Psychoanalyse ursprünglich verlacht. Und das ist schon sehr faszinierend zu sehen, dass jetzt die Hirnforschung mit diesen neuen Modellen, das neue Verständnis vom Gehirn, zu sehr ähnlichen theoretischen Konzepten kommt.
Verändert das Ihre Arbeitsweise? Also wenn Sie mit Patienten arbeiten?
Ja, ich denke, Sie haben ja das vorher schon angedeutet. Ich glaube, die guten Psychoanalytiker sind Forscher. Die haben gelernt, genau zu beobachten. Die haben eine Neugier. Die versuchen mit jedem Patienten eigentlich wieder neu anzufangen, neu zu entdecken. Es gibt auch andere Analytiker, leider. Aber ich denke, da ist natürlich eine Auseinandersetzung mit so einem fremden Feld wie die Hirnforschung. Das hat auch einen Einfluss auf die eigene Grundhaltung. Also es verstärkt das, was man in der Psychoanalyse sowieso versucht, diese Offenheit, die Neugier. Das ist für mich persönlich eine Grundhaltung, die ich jetzt nicht bei den Hirnforschern gelernt habe, sondern bei meinen psychoanalytischen Lehrern, aber die durch den interdisziplinären Dialog, würde ich sagen, noch radikalisiert wird. Und mir tut das als Klinikerin gut, finde ich. Das müssten meine Patienten eigentlich entscheiden. Ja.
Die Hirnforscher können da gleich noch was zu sagen. Sie wollten was sagen?
Ja, I would like to say something. I think you make a very good point.
Ja, lassen Sie mich das grundsätzlich sagen. Was sich auch sehr geändert hat, ist einfach die Tatsache, dass es viele Studien mit Bildgebung gegeben hat, um das Ergebnis einer Psychotherapie zu beurteilen. Für mich ist am wichtigsten in dieser Frage nicht das Verständnis psychoanalytischer Fachbegriffe und hirnfunktionaler Fachbegriffe. Schön, aber eigentlich abstrakt. Ich möchte nur wissen, soll ich das einem kranken Freund empfehlen? Ich tue das, aber kann ich das voller Zuversicht tun? Mach eine Psychoanalyse statt einer kognitiven Verhaltenstherapie oder interpersonellen Therapie oder irgendeiner anderen Therapie. Das interessiert mich. Im Augenblick haben wir nur für wenige Therapien richtige, brauchbare Studien. Es hat dort Pionierarbeiten gegeben. Wir haben gesehen, es gibt, gut, diese kognitive Therapie ist eine Form der Therapie, vielleicht nicht eine hundertprozentige, aber sie funktioniert bei bestimmten Zustandsbildern sehr gut. Zum Beispiel bei obsessiven Neurosen kann man sehr schön zeigen, dass es im Cortex Nucleus ein Problem gibt und wenn der Therapie darauf anspricht und nur dann kann man diese Anomalie umkehren. Man kann das auch pharmakologisch medizinisch behandeln und sie bekommen dieselben Veränderungen. Das finde ich beruhigend. Ein anderer Kollege hat gezeigt, es gibt im Zerebralkortex in der Hirnrinde ein Areal, wo man sagen kann, wenn die Psychotherapie funktioniert, funktioniert die medizinische und umgekehrt. Das heißt, wenn man gewisse Tracer haben könnte für bestimmte Zustände und sagen kann, die kann man verändern durch die Therapie, dann kann man das sofort tun, sollte das auch. Noch etwas anderes. Der Trainingseffekt. Marianne ist eine ganz begabte Psychoanalytikerin, aber sie können nicht klinisch arbeiten und gleichzeitig forschen. und auch noch bildgebende Verfahren machen. Ich will einen Arzt, der sich seinen Patienten ansieht und nicht das Bild von seinem Patienten. Insofern müsste man das vielleicht differenzieren. Wer wird Kliniker und wer wird Forscher? Nicht beides bitte. Und ich hätte gerne, dass jedes Institut 20% der Mitglieder so unterstützen, dass die wirklich fulltime forschen können. Das wäre eine Veränderung.
Ja, Sie nehmen an dem Projekt teil, Frau Leutzinger-Bohleber, Wolf Singer, später auch. Wie geht es denn weiter jetzt? Wissen also, Sie schon was?
Es ist ein großes Privileg, dass die Bremer Gruppe uns auch ins Boot geholt hat, dass wir zum Teil das gleiche Design hier nutzen. Wir haben schon vor anderthalb Jahren mit einer großen Depressionsstudie begonnen, die jetzt mit psychologischen Mitteln und psychoanalytischen Mitteln hauptsächlich unsere Therapien evaluiert. Aber wir haben jetzt noch die Möglichkeit, mit einer Subgruppe der Patienten uns an das Bremer Design anzulehnen. Sie wissen ja, in diesen Studien, die sind extrem teuer und man hat immer das Problem, kann man die Gelder auftreiben, um eine genügend große Patientengruppe aufzutreiben. Und dadurch, dass wir jetzt in Frankfurt uns an die Bremer Studie anschließen können, wird die Anzahl der untersuchten Patienten wird größer. Wir haben das Design ergänzt. Das freut mich als Direktorin des Freud-Instituts besonders, weil wir die lange Tradition, die wir an unserem Haus haben, nämlich die Schlaf- und Traumuntersuchung im Labor, die Wolfgang Leuschner, Tamara Fischmann und Stefan Hau entwickelt haben und die jetzt brach lag ein paar Jahre, die werden wir jetzt in dieser Studie wieder mit der Depressionsstudie verbinden können und damit auch noch die Schlafstörungen, die ja zum wesentlichen Symptom der Depression gehören, werden wir da auch noch untersuchen. Also vielleicht noch zu Ihrer Bemerkung, Herr Kandel, wegen der Ausbildung. Ich weiß nicht, ob es nicht noch einen anderen Weg gäbe, den wir jetzt hier versuchen, dass man eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit fördert, gleichzeitig eine fundierte Ausbildung in Neurobiologie und in Psychoanalyse zu machen, das ist fast nicht zu machen, schon aus zeitlichen Gründen. Und darum bin ich so froh, dass wir Herrn Singer überreden konnten, dass er uns die Kompetenz eben seines Instituts auf dem Gebiet in dieser Depressionsstudie zur Verfügung stellt. Wir müssen ein bisschen eine Ahnung haben und wir müssen ein Interesse und eine Offenheit haben für das andere Gebiet. Aber wir können das doch nicht, weil wir nicht diese fundierte Ausbildung haben.
Sind Sie denn auch glücklich? Weil wir haben das ja eben im Film gesehen. Das ist ja verdammt schwierig festzustellen, was wirklich da gemessen wird, also das, was wirklich eine Depression ist.
Der Kommentar, dass das Überreden wichtig war, ist sicher richtig. Denn, für jemanden wie uns, die wir täglich mit Gehirnen umgehen und die ungeheure Komplexität fühlen, die ja noch viel größer ist als die Komplexität des dann sich manifestierenden Verhaltens, das ist ja schon die Hüllkurve über die Komplexität, die darunter liegt. Das Wissen um die Schwierigkeit, die pathologisch relevanten Marker zu finden, das ist sehr gut angesprochen worden. Wir tun uns sehr schwer zu wissen, was ist Henne und Ei, was ist Ursache und Wirkung, was ist die Folge von kompensatorischen Prozessen. Wir haben noch keine guten Depressionsmarker. Wir wissen ziemlich gut, wo was im Gehirn aktiv wird, wenn die Grundemotionen, die Eric vorhin besprochen hat, die Paul Ekman erforscht, wenn die hergestellt werden. Aber es fällt uns noch sehr schwer zu identifizieren, was denn im Gehirn passiert, wenn es traurig aufwacht. Dieser Phasenübergang eines am Abend noch normalen Gehirns, das sich zum Schlafen legt, oder die Person legt sich zum Schlafen und wacht tief traurig auf, das sieht so nach einem Phasenübergang in einem nichtlinearen System aus, das plötzlich in einen anderen Attraktorraum hineinläuft. Die Frage, ob man das verorten kann oder ob man dafür nicht erst verstehen muss, die komplexe Dynamik, um die Signatur zu erkennen, die diesen Verhaltensänderungen zugrunde liegt. Das Gleiche gilt für die Schizophrenie und das gilt für eine Reihe von den wirklich interessanten psychischen Erkrankungen, deren Ursache man nicht verorten kann. Das sind Systemerkrankungen oder ich wollte sagen, da kommt ein System aus dem Gleichgewicht und da kann man nicht nur an einer Schraube drehen. Das wird eine Illusion bleiben. Und weil das so komplex ist, muss man leider zugeben, dass es im Augenblick keine kausale Pharmakotherapie gibt, sondern das ist alles probieren. Man erhofft sich viel von den bildgebenden Verfahren, um a priori feststellen zu können, ob eine ganz bestimmte Patient besser mit dieser oder jener oder der Pharmakotherapie behandelt wird, selbst das ist im Augenblick noch schwierig zu sagen, außer wenn man die großen endogenen Erkrankungen nimmt. Da gibt es also noch sehr viele Hürden zu überwinden und man wird gut beraten sein, das hat in der Forschung immer gut funktioniert, da zu suchen, wo Licht ist. Also nicht Probleme frontal angehen zu wollen, sondern dem Pfad zu folgen, der beleuchtet ist. Und deshalb hat Freud rechtzeitig aufgehört, weil er dort nicht genug Licht hatte. Und wir müssen jetzt schauen, wo der Kegel des Scheinwerfers im Augenblick ist. Und das müssen wir gemeinsam tun.
Also das Unbewusste auszuleuchten ist verdammt schwierig. Sie haben versucht, wir haben ja eben ganz kurz das Unbewusste, also über das Unbewusste gesprochen. Ich weiß, dass Sie das sehr differenziert darlegen können und verschiedene Formen von Unbewusstem unterscheiden, die Freud auch unterschieden hat. Was ich interessant fand bei Ihnen war, das bringt, glaube ich, die beiden Standpunkte zusammen, ist, dass Sie sagen, naja, eigentlich ist doch Psychoanalyse oder ein therapeutischer Prozess nichts anderes als eine Veränderung unseres sogenannten prozeduralen Wissens, also unserer Verhaltensfähigkeiten, des Potenzials, das wir überhaupt haben, uns zu verhalten. Ist das tatsächlich eine Verbindung zwischen diesen beiden Sichtweisen?
It is, but in a very broad sense.
Sicherlich, aber in einem sehr weiten Sinne, würde ich sagen. Wenn es Ihnen recht ist, möchte ich kurz auf den letzten Punkt noch einmal zurückkommen. Wir kämpfen auch damit in den Vereinigten Staaten. Ich selber bin da nicht involviert. Ich beteilige mich daran nicht selbst. Ich bin in einem Ausschuss, der über die Mittelvergabe entscheidet. Und der besteht aus Molekularbiologen, die von der Psychologie nicht viel Ahnung haben. Und ich versuche, sie nun zu motivieren und versuche, mit bildgebenden Verfahren das Ergebnis der Psychoanalyse zu bewerten und ihnen zu zeigen. Und wir hatten einen Workshop und da saßen sie dann und es war gar nicht ganz klar, über welchen Weg man sie erreichen konnte. Und die waren sehr zögerlich und konservativ. Wir haben darüber geredet und haben uns für einen anderen Ansatz entschieden. Mal sehen, was Sie dazu sagen werden. Sie sagen, dem Licht folgen, die Spur ist interessant. Sagen Sie, dann haben wir gesagt, wir versuchen das einmal über ein bestimmtes Zustandsbild heranzugehen, bei dem man tatsächlich bildgebend darstellen kann, dass es mit der Theorie des Geistes zu tun hat. Wenn wir uns unterhalten und hier in dieser Diskussion beteiligt sind, hat jeder ein bisschen die Vorstellung, was er sagen möchte, was er von dem anderen erwartet. Und Rebecca Sachs hat dieses Areal identifiziert, auch mit Studien bei Primaten und so weiter. Und dann haben wir gesagt, darüber können wir möglicherweise sehen. Vielleicht folgen wir mal dieser Spur. Ist es ungewöhnlich bei autistischen Kindern zum Beispiel gegenüber anderen? Und da gibt es verschiedene therapeutische Maßnahmen, Verhaltenstherapie und so weiter beim Autismus. Und wenn sie früh einsetzen, führt das zu was. Und dann haben wir gesagt, mal sehen, ob wir das korrelieren können. Auch Dyslexie, Sprachproblemen. Wir wissen, im Kortex sind da Areale und in anderen Bereichen, wenn die damit zu tun haben, kann man vielleicht Veränderungen induzieren. Also gehen wir mit dem Licht auf die Straße und gucken, ob da kleine Goldstücke auf dem Boden liegen.
Ja, I fully underline that.
Auf Deutsch.
Ach so, Entschuldigung.
Ich habe eben auch schon einen Fehler gemacht.
Besser Englisch sprechen als Deutsch.
Für mich war das Schlüsselwort, wir brauchen eine Theorie. Sobald man eine Theorie im Kopf hat, auch wenn sie falsch ist, hat man die Möglichkeit, gezielt zu suchen. Und es gibt die Freud'schen Theorien, die leider sehr komplexe Krankheitsbilder adressieren. Es gibt, quote-unquote, Erkrankungen wie die Schizophrenie, für die es sehr, sehr gute Theorien gibt, weil es biologische Marker gibt, weil es kognitive Marker gibt und weil es auch elektrophysiologische Hinweise gibt, was bei dieser dissoziativen Erkrankung möglicherweise nicht funktioniert, warum die Gehirnprozesse nicht koordiniert werden können. Wenn man so eine Theorie im Kopf hat, dann kann man gezielt suchen, kann Experimente vorbereiten und kann dann nach Subfunktionen suchen und gestörten Funktionen suchen. Man braucht also immer erst eine gute Theorie. Und die Frage ist, ob Freuds Theorie die ja aus der Beobachtung von Krankheitsbildern und Verhalten gewonnen worden ist. Eine ist, die tragfähig genug ist, um gezielte neurobiologische Experimente zu machen.
Die Psychoanalyse hat das ja lange schon behauptet, dass diese Art der Interaktion zwischen Kind und Mutter, den Vater haben wir hier im Film ein bisschen ausgeklammert, die gehören auch dazu, und Vätern tatsächlich sehr bedeutend ist, um nicht nur eine Beziehung zur Umwelt aufzubauen, sondern überhaupt etwas zu wissen über die Beziehung zur Welt. Was sagt denn tatsächlich die Neurowissenschaft zu dieser absolut zentralen, also für Freud jedenfalls, absolut zentralen Aussage?
Darf ich?
Klar.
Ja, ich glaube, es ist vorwiegend der Entwicklungsneurobiologie zu verdanken, dass wir jetzt ganz präzise Einblicke haben in die Interaktion zwischen Umwelt und Hirnreifung. Wir wissen heute, dass das erwachsene Gehirn wesentlich seine Funktionen verdankt diesem langen Entwicklungsprozess von der Geburt bis hin zum 20., 25. Lebensjahr, die unter dem Einfluss von Umweltfaktoren gesteuert wird, wobei es richtig zu sichtbaren anatomischen Veränderungen kommt. Das Gehirn kommt mit einer Anlage zur Welt, die genetisch festgelegt ist, und die hat sich seit den letzten 20.000, 30.000 Jahren kaum verändert. Unleugbar ist aber, dass wir als kulturelle Wesen wesentlich komplexere Gehirnfunktionen haben als die Höhlenbewohner noch vor 30.000 Jahren. Diesen Unterschied verdanken wir dieser epigenetischen, also von Umwelteinflüssen abhängigen Ausformung der Hirnarchitektur, die während der Entwicklung stattfindet, durch das von außen beeinflusste Knüpfen und Lösen von Verbindungen, das Verändern von Verschaltungen durch Erfahrung, das dann etwa mit dem Alter von 25 Jahren zum Stillstand kommt, und dann muss man mit der Architektur zurechtkommen, die man dann hat. Und das ist das Problem der Psychoanalyse, dass sie zum Teil Sachen rückgängig machen muss, die durch diese frühen Prägungsprozesse anatomisch, strukturell irreversibel verankert sind.
Fühlen Sie sich in dieser Beschreibung Ihrer Arbeit, also in der neurowissenschaftlichen Beschreibung Ihrer Arbeit, wohl?
Ja, ich...
Ist die korrekt?
Ich habe doch an einem Punkt, also so sehr ich fasziniert bin von dieser Entwicklung, so sehr ich den Dialog wichtig finde, an einem Punkt habe ich ein Unbehagen, dass es ein Dialog werden könnte, der nicht auf gleicher Augenhöhe stattfindet. Also die Psychoanalyse ist meiner Meinung nach auch eine eigene wissenschaftliche Disziplin. Wir haben eine eigene Forschungsmethode, eine klinische entwickelt, wo wir unsere Konzepte darauf basieren, die wir dann in den interdisziplinären Dialog einbringen können. Und wo wir eine klinische Beobachtungsmethode ja auch haben, die nicht unbedingt das gleiche ist wie eine Laborbeobachtung oder eine fMRI-Studie. Und da denke ich, da müsste man schon aufpassen, dass man nicht Unterschiede zu schnell verwischt. Das ist eine wissenschaftstheoretische Fragestellung, die uns sehr beschäftigt. Das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich, wenn Sie das jetzt im Film gezeigt haben, auch was Herr Singer gerade erwähnt hat, es gibt faszinierende parallele Befunde. Also was die Psychoanalytiker mit ihrer Theorie, Konzepte über die Frühentwicklung entwickelt haben, ist in vielem external kohärent mit dem, was diese Studien eben herausfinden. Und da kann man die Wissenskorpi miteinander in Verbindung bringen und das wirklich dann zu einer neuen integrativen Sichtweise der Frühentwicklung.
Ja, wir haben einen enormen Nachholbedarf in der Neurobiologie, weil wir bis jetzt die Gehirne immer als isolierte Einheiten verstanden haben, aus methodischen Gründen, und noch viel zu wenig berücksichtigt haben, dass das menschliche Gehirn eingebettet ist in ein soziokulturelles Umfeld, sich in ihm entwickelt und sich in ihm auch strukturiert, auch ein ganzes Leben lang. Und es entwickelt sich aber jetzt zaghaft eine Disziplin, die man Social Brain Research nennt, wo also Hirnfunktionen untersucht werden, die sich überhaupt nur im sozialen Kontext entwickeln können. Und wenn das gelingt, glaube ich, wird der Dialog zwischen unseren Schulen leichter, weil wir dann Zwischensprachen entwickeln werden, die uns die Verständigung erleichtern.
I hate to disagree with you, Marianne.
Liebe Marianne, es tut mir leid, dass ich nicht einverstanden bin. Ja, das weiß ich doch, ich habe die Bücher gelesen. Aber Psychoanalyse ist keine Wissenschaft. Es geht natürlich sehr um den Patienten, aber Sie können das Ergebnis nicht evaluieren. Keine Chance. Sie können da auch gar nichts verifizieren oder falsifizieren. Der Wissenschaftler hat eine andere Sichtweise. Wenn er Hinweise hat, dass Ihre Auffassung nicht stimmt, dass Ihre theoretische Position anders zu beurteilen ist, dann muss man Situationen herausarbeiten, in denen man sich verständigen kann, auf was man testet, unabhängig, nicht mit Mitteln der Psychoanalyse. Andererseits darf ich Ihnen vielleicht auch widersprechen. Was für eine Gefahr, schon mit Marianne nicht einer Meinung zu sein, aber ich nehme das Risiko auch Ihnen gegenüber gerne auf mich. Ich denke, das Gehirn kann sich sehr wohl verändern, nicht so spektakulär, wenn es erwachsen ist, nicht so spektakulär wie in der Kindheit, aber Sie können noch eine Sprache lernen, in fast jedem Alter, Sie kriegen das phonetisch nicht vielleicht so hin, Sie machen Fehler, aber Sie können viele Fähigkeiten noch erwerben. Ich kann heute besser schwimmen, wo ich jeden Tag schwimme, als vor 10 Jahren. Selbst das Schwimmen kann noch besser werden. Man kann noch sehr vieles lernen und besser lernen. Ich glaube also, gar keine Frage, solange man die psychologische Überprüfbarkeit hat und Fähigkeit hat, gibt es eine gewisse Plastizität des Gehirns. Also grundsätzlich habe ich überhaupt gar kein Problem damit, zum Beispiel das mit Ihnen so zu analysieren und sagen, wenn Sie meinen Gefühlszustand verändern können, ist das Gehirn dabei, das glaube ich Ihnen. Aber glauben ist das eine und nachweisen ist das andere und darum geht es doch hier. Und ich habe gerade mich gefragt im Gespräch, wie würde ich an Ihrer Stelle reagieren? Wie würde ich vorgehen an Ihrer Stelle? Ich würde mir nicht so, wie Sie es tun, in der Bremen-Studie Probanden auswählen, sondern Probanden, bei denen wir einen ganz eindeutigen Ausgangspunkt haben, wo wir eine Anomalie haben im Areal 25 im Gehirn und alle anderen raus. Und das würde ich mir ansehen. Da machen wir 3 verschiedene psychotherapeutische Ansätze und dann schauen wir, was 6 Monate später dabei herauskommt. Im Augenblick haben Sie ein heterogenes Patientengut und wollen versuchen, das homogen zu beurteilen. Nehmen Sie die onkologische Therapie. Die Krebstherapie hat sich in den letzten 10 Jahren enorm verbessert. Nicht, weil die Präparate besser sind, sondern weil sie verschiedene Zustandsbilder genetisch besser definieren. Das Kolonkarzinom heute differenzieren können. Bestimmte Präparate nicht den Patienten geben, die bestimmte genetische Defekte haben. Bei Subpopulationen kommen wir heute viel weiter. Wenn Sie Subpopulationen hätten mit einem allgemeinen Zustandsbild, dann wird das nuanciert und differenziert.
Also wir haben genaue Kriterien für die Auswahl der depressiven Patienten. Wir hatten 3/4 Jahre Diskussion, um nach den Marken zu suchen, ob man eventuell auch die diagnostischen Gruppen mit bestimmten neurobiologischen Marken identifizieren könnte. Da müssen wir nochmal darüber nachdenken. Aber ich übereinstimme in einem Punkt. Natürlich müssen wir dann klare Kriterien finden, was zum Beispiel Therapieerfolg hat. Aber das fangen wir nicht bei Null an. Die Psychoanalyse hat ein großes Wissen, gerade bei den chronisch depressiven Patienten, die wir untersuchen, wo wir eine Richtung der therapeutischen Veränderungen natürlich annehmen.
Ja. Ich weiß, ich bin das.
I must tell you one thing. I want to finish this point. Charles Brenner, who's one of the greatest psychoanalysts alive,
einer unserer Kollegen war einmal in einem Seminar, Charles Bremer, und ich habe gesagt, was ich hier gesagt habe. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das nicht funktionieren sollte. Danach haben wir sehr schön zusammen gesessen, gegessen, gesungen und wir haben dann darüber gesprochen, warum sollte das nicht funktionieren? Ich weiß doch, dass es funktioniert. Und dann sagte er, ja, aber im Zweiten Weltkrieg, da haben die Psychiater, die sich der Soldaten an der Front angenommen haben, eine analytische Ausbildung gehabt und guck mal, was sie geleistet haben. Und da habe ich gesagt, ja, wieso sagst du denn, das sei Psychoanalyse gewesen? Die waren doch dadurch nicht besser. Wenn ihr denen auf Chinesisch was erzählt hättet, was wäre denn dann dabei rausgekommen? Ihr müsst kontrollierte Studien machen, nicht nachher sagen, das hat doch funktioniert. Nur weil man irgendwo ist, das ist selbsttherapeutisch. Die psychoanalytische Therapie braucht Kontrolle und die meisten arbeiten ohne Kontrolle.
Das ist eine kontrollierte Studie.
Ich weiß, ich bin selber schuld, weil ich dieses große Fass da zum Schluss noch aufgemacht habe, vor allen Dingen über die Frage, ob Psychoanalyse eine Wissenschaft ist oder nicht. Da hätten wir, glaube ich, jetzt eine ganze Stunde noch drüber diskutieren können. Ich wusste auch, dass wir mit dem Thema nicht wirklich fertig werden, weil es beschäftigt den ein oder anderen Wissenschaftler ja immerhin schon seit 150 Jahren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und auch beim Publikum. möchte